Im Februar 2022 startet der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es folgen Sanktionen gegen Russland, die unermüdliche Verteidigung der ukrainischen Bevölkerung und plötzlich wird klar, dass Energiepolitik auch Friedenspolitik bedeuten kann. Denn nicht nur Österreich ist von russischem Gas abhängig geworden. Der ehemalige CEO der OMV, Rainer Seeler, wurde auch genau wegen seiner Russland-Kontakte 2015 ausgewählt, um die OMV zu führen. Und er hat die Gasabhängigkeit von Russland massiv verschärft. Im Frühjahr und Sommer 2022 werden Fragen gestellt wie: Wie konnte das passieren? Warum hat keiner was gesagt? Wir haben hier nicht die Antworten auf diese Fragen. Fakt ist allerdings, dass Russland nun mal der billigste Dealer auf dem Markt war und die OMV so ihre Profite rasant steigern konnte. Moralfragen sind da eher Fehlanzeige. Und warum niemand kritisch berichtet hat? Nun ja, das haben wir in den letzten Folgen ja immer wieder thematisiert, weil kritische Berichterstattung und Inseratenabhängigkeit leider nur selten Hand in Hand geht. Aschwin ist seit Rainer Seeles Rücktritt auch in der breiteren Öffentlichkeit zum OMV-Experten geworden. Doch er hält sich in dieser Zeit zurück. Er sagt, er sei kein Experte, was internationale Gaslieferverträge angeht. Er könne in diesem Diskurs nicht entscheidend Neues beitragen. Deswegen konzentriert er sich eher auf sein Kerngeschäft, die aktuellen Strukturen innerhalb der OMV weiter zu untersuchen.
In den Medien geht es also jetzt gerade vor allem um die Gasabhängigkeit von Österreich und da steht die OMV im Zentrum. Du hältst dich eher ruhig und machst stattdessen was?
Ich bin an einer neuen Geschichte dran, die ich wenige Monate zuvor das erste Mal gehört habe.
Worum geht's da?
Um einen Sideletter. Ein Sideletter ist in diesem konkreten Fall eine Zusatzvereinbarung zu einem Dienstvertrag, im konkreten Fall von Robert Eichler.
Robert Eichler ist der Compliance-Chef der OMV, der unter anderem auch die interne Rasterfahndung mit durchgeführt hat, richtig?
Ja, Robert Eichler ist der Chefermittler der OMV, der immer dann ausgerückt ist, wenn Dossier eine kritische Geschichte geschrieben hat, um herauszufinden, wer Dossier die Informationen übermittelt hat.
Und wenn ich mich richtig erinnere, war er auch derjenige, der die Revision ganz am Anfang nach deinen ersten zwei Geschichten durchgeführt hat, wo es darum ging zu klären, ob die Vorwürfe bezüglich des Luxuslebens und des Sponsorings von Zenit St. Petersburg wahr sind. Und da lief ja nicht alles glatt.
Genau, da agierte Robert Eichler als Compliance-Chef, als Verantwortlicher dafür, für die Klärung von Wohlverhalten auf allen Ebenen.
Wenn ich mir jetzt ein Bild von Robert Eichler anschaue, dann ist er ja noch relativ jung, wirkt auf jeden Fall wie unter 50 und sieht eigentlich sehr sympathisch aus. Und der ist jetzt der Chefermittler innerhalb der OMV?
Der ist der Chefermittler, ja. Der hat ist ein Mann mit enorm viel Power. Einer, dem das Aufspüren, das Menschen in die Enge treiben, das unter Druck setzen, das Ermitteln unglaublichen Spaß macht und der in der OMV für seine Aggression in Ermittlungssachen richtig regelrecht gefürchtet war.
Und der hat jetzt diesen Sideletter, diesen Zusatzvertrag bekommen. Warum und wofür?
Das ist nicht restlos geklärt, wofür. Es gibt nur Zufälligkeiten. Er hat zufälligerweise diesen Sideletter zu einem Zeitpunkt bekommen, als er im Auftrag von Rainer Seele, nennen wir es einmal so, sehr heikle Aufgaben durchgeführt hat. Also diese Rasterfahndung war das zum Beispiel, dann die Untersuchung, was die Privatjets und die Umstände rund um das Fußballsponsoring betroffen hat. Also all Dinge, die gut ausgegangen sind für Rainer Seele, aber sehr, sehr umstritten waren.
Und wer hat ihm diesen Sideletter ausgestellt?
Rainer Seele.
Aha, also Robert Eichler soll überprüfen, ob Rainer Seele sauber gehandelt hat und bekommt zur selben Zeit einen Zusatzvertrag von Rainer Seele ausgestellt. Was ist Teil dieses Zusatzvertrages? Also was kriegt man da? 10 Tage mehr Urlaub, ein Tausender oder um was geht's?
Ja, wir reden da von einem Vertrag, der einen Gegenwert von mehr als 1 Million Euro hat.
1 Million Euro? Okay, vielleicht habe ich irgendwas verpasst und bin definitiv im falschen Berufszweig gelandet. Denn ist sowas für einen Sideletter normal?
Das ist ein außergewöhnlicher Vertrag. Er ist auch deswegen außergewöhnlich, weil es ja nicht sein kann, dass ein Geprüfter dem Prüfer so einen Vertrag gibt. Damit ist ja der ganze Prüfungsvorgang einmal beschmutzt.
Okay, aber da wird es doch in der OMV irgendwelche Schutzmaßnahmen geben, dass man sowas nicht einfach mal so machen kann. Da müssen ja mehr Leute drauf geschaut haben.
Ja, die Regeln in der OMV sind da eigentlich ganz streng. Also Verträge mit dem Compliance-Chef und mit dem Chef für Internal Audit, im konkreten Fall ist das ja Robert Eichler in Personalunion gewesen. Dafür ist eigentlich die Vorsitzende des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats, also des Spezialausschusses des Aufsichtsrats, zuständig.
Okay, und die hat das einfach durchgewunken?
Die hat das offenbar gar nicht gewusst.
Moment. Robert Eichler wurde dieser Vertrag ausgestellt und es wurden interne Regeln, die sich die OMV selbst auferlegt hat, dabei nicht eingehalten?
Zumindest hat mir die OMV keine klare Aussage dazu gegeben. Auch Frau Tumpel-Guggerell, die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, hat zu meinen Fragen immer dasselbe Statement abgegeben. Kein Kommentar. Das war eine sehr, sehr seltsame Recherche, weil diese Dinge eigentlich sehr einfach zu erklären wären. Und weil es eben nicht so einfach war, weil eben alle notwendigen Beschlüsse nicht leicht zu finden waren, hat Mark Garrett, der Aufsichtsratsvorsitzende, das Ganze wieder mal einer externen Kanzlei zur Prüfung übertragen.
Und was hat diese Anwaltskanzlei herausgefunden?
Die hat herausgefunden, dass streng genommen die in der Geschäftsführung vorgesehenen Beschlüsse für die Genehmigung dieses Sideletters nicht erfüllt wurden.
Gut, und damit hätten wir dann auch die Antwort auf meine Frage von davor. Es wurde also ein millionenschwerer Zusatzvertrag gegen die eigenen Firmenrichtlinien ausgestellt. Und dann wurde der ja wahrscheinlich für ungültig erklärt, dieser Vertrag, oder? Wie hat Seele darauf reagiert?
In jedem Unternehmen außerhalb der OMV könnte man wohl sagen, das ist ungültig, aber nicht in der OMV, weil dort hat man ein Gutachten in Auftrag gegeben, das feststellte, dass alles in Ordnung ist.
Hey, Moment, aber es wurde doch extra eine Anwaltskanzlei beauftragt. Jetzt soll ein Gutachten das Gegenteil zeigen? Was ist das bitte für ein Gutachten? Wer hat das in Auftrag gegeben und wer hat dieses Gutachten erstellt?
Das ist eine Universitätsprofessorin, die das Gutachten erstellt hat, Professorin Susanne Kals von der Wirtschaftsuniversität. Und die hat das Gutachten im Auftrag von Rainer Seele bzw. Robert Eichler erstellt.
Na gut, aber das ist doch ein Scherz. Wie kann das sein, dass Seele und Eichler sich einfach jetzt selbst ein Gutachten schreiben lassen können? Gleichzeitig, okay, ist eine Professorin an der Wirtschaftsuni nicht nichts. Es hat ja innerhalb der OMV wahrscheinlich schon eine Bedeutung dann gehabt, richtig?
Das hat eine Bedeutung. Hat mich auch im ersten Moment überzeugt, dass das alles in Ordnung ist. Aber ich habe dann einfach bei der Frau Professor Kals angerufen und gefragt, ob denn alles okay war. Und sie hat mir dann schriftlich geantwortet.
Und was hat sie geschrieben?
Aus ihrer Sicht war alles okay, aber wie sich herausgestellt hat, wurde sie nicht mit allen für die Begutachtung notwendigen Informationen versorgt. Das heißt, man hat ihr wichtige Informationen zur Beurteilung des Sachverhalts offenbar vorenthalten.
Und ich schätze mal, du hast sie dann darüber aufgeklärt, dass interne Richtlinien verletzt wurden. Sagt sie dann nach wie vor, dass beim Zusatzvertrag für Robert Eichler alles gepasst hat?
Es ist genau das Gegenteil. Es ist eigentlich nicht in Ordnung gewesen, diesen Sideletter zu vergeben. Es war ein Bruch der Geschäftsordnung.
Das ist er, der Trick der OMV. Das ist der Move, mit dem Macht erzeugt wird. Du brichst die Regeln in vollem Bewusstsein, vergibst dann ein Gutachten an eine renommierte Wissenschaftlerin, gibst dir aber nicht alle Informationen, erhältst ein positives Gutachten für das, was du getan hast und kannst unbeschwert weiter deinen Weg gehen. Was ich mich in diesem Kontext frage, warum musste Ashwin bei Professorin Karls nachhaken? Warum ist der Aufsichtsratsvorsitzende Garrett nicht draufgekommen? Warum nicht seine Anwälte? Müsste man nicht jetzt eigentlich alle Gutachten, die Rainer Seele oder Robert Eichler in den vergangenen Jahren aufgegeben haben, überprüfen? Wer sagt denn, dass das hier das erste Mal war? Ashwin publiziert seine Geschichte kurz vor der nächsten Hauptversammlung der OMV. Und das wird noch folgenreiche Konsequenzen haben.
Die Hauptversammlung ist so quasi der wichtigste Event für eine börsennotierte Gesellschaft. Das ist die Versammlung aller Aktionärinnen und Aktionäre einer börsennotierten Gesellschaft. Dort können die Aktionärinnen und Aktionäre jede Frage stellen. Und dort wird auch über das Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahrs geredet, die Bilanzen, die Jahresabschlüsse beschlossen und am Ende auch über die sogenannte Entlastung des Vorstands abgestimmt.
Was bedeutet das, Entlastung des Vorstands?
Als Vorstand ist man für die korrekte Abwicklung von Rechtsgeschäften der Gesellschaft zuständig. Manchmal kann das dazu führen, dass der Vorstand in anderen Ländern geklagt wird dafür, für Geschäfte, die er eigentlich im Namen der Gesellschaft macht. Um dem Vorstand in diesen Situationen Sicherheit zu geben, zu sagen, hey, das hast du ja nicht für dich gemacht, sondern du hast im Namen der Gesellschaft gehandelt und jetzt trifft dich irgendwie die volle Härte irgendeines Gegners. Da übernehmen wir als Gesellschaft die Haftung. Wir nehmen dir diese Last von den Schultern und dieses Thema wird im Zuge der Entlastung nochmals von den Aktionären bestätigt. Dass man sagt, du brauchst dir keine Sorgen machen, wenn sich jemand an dir schadlos halten wird. Wir vertrauen dir, du hast das alles in unserem Sinne gemacht.
Gut, und ich nehme an, dass die Aktionäre der OMV dann bei der Hauptversammlung das auch getan haben und Rainer Seele entlastet wurde.
Nein, das war eine Premiere. Die Hauptversammlung der OMV hat Rainer Seele die Entlastung verweigert. Und zwar nur Rainer Seele. Alle anderen Vorstandsdirektoren wurden entlastet.
Und so harmlos das vielleicht erst einmal klingt, so explosiv ist diese Nachricht. Als direkte Reaktion auf die Dossierberichterstattung wurde Rainer Seele die Entlastung verweigert. Das bedeutet, dass jetzt seine Handlungen sogar nochmal extra geprüft werden, in einer eigenen Sonderprüfung. Auf Basis dieser Sonderprüfung wird dann auch klar, ob die OMV gegen Rainer Seele rechtliche Schritte einleitet. Die Sonderprüfung ist dann nach dem Sommer abgeschlossen, am 7. September 2022.
Die Meldung kam dann raus und dort wurde mitgeteilt, dass Rainer Seele nun doch entlastet werden soll. Also bei der nächsten Hauptversammlung im Mai 2023. Als Grund wurde angegeben, dass es, Zitat, zu keinem einklagbaren Fehlverhalten gekommen sei. Gleichzeitig wurde aber festgestellt, dass Seele unternehmensinterne Regeln verletzt hat. Und jetzt der Hammer, nach allem, was die Sonderprüfer herausgefunden hatten, hat man eben diese Regeln noch einmal verschärft.
Okay, wow, also die OMV gibt zu, dass Rainer Seele ihre eigenen Regeln verletzt hat, tut aber erstmal nichts, sondern schlägt vor, ihn jetzt bei der nächsten Hauptversammlung zu entlasten. Das Einzige, was sie tun, ist eine unternehmensinterne Regel weiter zu verschärfen. Gut, aber wenn der Missbrauch einer Regel keine Konsequenz hat, dann scheint es, wie du schon sagst, Ashwin, erstmal wenig Sinn zu ergeben, diese Regel dann weiter zu verschärfen. Das klingt ja fast wie ein Scherz. Warst du danach nicht erstmal komplett frustriert?
Ich war eigentlich nicht frustriert, sondern eher sprachlos. Aber es war so eine Situation, die ich ja nicht zum ersten Mal erlebt habe. Also mich hat ja schon sprachlos gemacht, als ich gehört habe, dass die OMV Klimaaktivisten überwacht. Ich war sprachlos, als ich erfahren habe, dass die OMV ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwacht. Ich war sprachlos, dass die OMV trotz veränderter Ergebnisprognosen die Borealis aus Sicht vieler Experten überteuert einkauft. Also Sprachlosigkeit im Zusammenhang mit der OMV, das ist nichts Neues. Aber irritiert war ich.
Aber jetzt hat die Geschichte ja einen kleinen Zufall parat. Denn am selben Tag, an dem dieses irritierende Resultat der Sonderprüfung bekannt gegeben wird, am 7. September 2022, an genau diesem Tag, sitzt ein gewisser Wolfgang Berndt im ÖVP-Untersuchungsausschuss.
Der ÖVP-Untersuchungsausschuss setzt sich ganz gezielt mit Postenschacher und Korruption innerhalb der ÖVP-Regierung unter Sebastian Kurz auseinander. Wolfgang Berndt, unser Eigentorschütze aus Folge 1, ist dort eingeladen, weil er für den Wahlkampf von Sebastian Kurz ziemlich viel Geld gespendet hat und zur Amtszeit von Kurz dann OMV-Aufsichtsratsvorsitzender gewesen ist. In diesem Aufsichtsrat wird Wolfgang Berndt zu allerhand Themen befragt und er muss Rede und Antwort stehen.
Ich habe das Protokoll des Urausschusses hier gerade vor mir liegen und ich würde jetzt gern mit dir zuerst über eine Stelle sprechen, die nicht direkt was mit den Dossierrecherchen zu tun hat, aber mir trotzdem irgendwie seltsam vorkommt. Denn die OMV hat ja diese sehr langen Gaslieferverträge mit Russland abgeschlossen. Die sind mit ein Grund, weshalb Österreich so sehr abhängig davon ist, russisches Gas zu beziehen bzw. beziehen zu müssen. Und im Urausschuss sagt Wolfi Berndt jetzt, dass er selbst nicht alle Details der Gaslieferverträge kennt. Der Aufsichtsrat auch nicht. Und obwohl er das gar nicht gefragt wurde, sagt er, dass selbst Rainer Seele nicht alle Details kennt. Das finde ich schon was erstaunlich, weil diese Verträge gehen jahrzehntelang. Ist das normal?
Aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht normal, weil ein Aufsichtsratsgremium, um seine Kontrollfunktion zu erfüllen, vollen Zugang zu allen relevanten Informationen und Dokumenten erhalten muss. Also wenn ich nicht die Inhalte eines Vertrages erfahre, der womöglich erhebliche Risiken für das Geschäft des Unternehmens beinhaltet, dann kann ich doch nicht mit Sicherheit sagen, dass der Vertrag oder das Geschäft gut ist. Und es ist nachvollziehbar, dass aus Sicht des Vorstands gewisse Geschäfte, aus Sicht des Unternehmens gewisse Geschäfte einer besonderen Geheimhaltungspflicht unterliegen. Das kommt in vielen Unternehmen vor. Das hat mit Sorgfalt zu tun. Aber dass sie diese Verträge dem obersten Kontrollgremium nicht offenlegen, das habe ich noch nie gehört. Und das ist auch für mich nicht nachvollziehbar.
Doch das ist nicht alles, was Wolfgang Berndt im Untersuchungsausschuss preisgibt. Auf Nachfrage von Nationalratsabgeordneter Dr. Stefanie Crisper gibt er selbst zu, ein firmeninternes Dokument an eine Journalistin vom Kurier gegeben zu haben.
Ja, und dann ist da ja noch das Gutachten zum Sideletter von Robert Eichler, wo Wolfgang Berndt zugibt, dieses Gutachten an den Kurier weitergeleitet zu haben. Und da ist jetzt meine Frage, Aschwin, verstehe ich das richtig, dass Wolfgang Berndt, der selbst relativ hart gegen mögliche Leaks im Konzern vorgegangen ist während seiner Amtszeit, jetzt selbst ein Leak gewesen zu sein scheint?
Also gemessen an dem, was im Protokoll steht, muss dieser Eindruck entstehen. Also er sagt ja eindeutig, ich habe das Gutachten an eine Medienvertreterin weitergeleitet. Ich glaube, so definiert man Leaks. Und als ich das gelesen habe, da war ich eigentlich nicht überrascht, weil in der OMV Informationen einfach sehr schnell verteilt werden. Aber dass der Aufsichtsratsvorsitzende der OMV, der selber vorgibt, ein strenger Vertreter von Vertraulichkeitspflichten, von Geheimhaltungspflichten und so weiter zu sein, und dass der dann mit so einer Lockerheit streng vertrauliche Informationen ein Medium weitergibt und das noch in einem U-Ausschuss öffentlich unter Wahrheitspflicht erklärt. Das hat mich dann doch überrascht.
Doch auch das war immer noch nicht alles. Nein, Wolfgang Berndt gibt noch etwas in seiner Befragung vor dem ÖVP-Untersuchungsausschuss preis. Etwas, das nochmal eine andere Dimension annimmt als zuvor.
Ashwin, wenn ich in diesem öffentlich zugänglichen Protokoll nach den zwei Worten Ashwin Sankholkar suche, dann gibt es da ein Suchergebnis. Was genau hat denn dein Name in diesem Protokoll von der Befragung von Wolfgang Berndt zu suchen?
Mein Name hat da eigentlich gar nichts verloren. Wenn man aber sich anschaut, in welchem Zusammenhang Wolfgang Berndt den Namen nennt, dann habe ich da vorgefunden, dass er da offenbar E-Mails hat, in denen mein Name drinsteht. Das heißt, entweder sind das E-Mails, die dritte Personen über mich verfasst haben, oder E-Mails, die ich an jemanden verschickt habe oder jemand an mich.
Na gut, aber das ist jetzt ja erstmal nicht wahnsinnig erstaunlich, oder? Du schickst permanent Mails an die OMV mit Fragen, auch an den Aufsichtsrat oder direkt an Wolfgang Berndt. Dass Wolfi Berndt jetzt Mails von dir kennt, wo dein Name auftaucht, ist doch da ganz normal.
Also wenn man sich die Aussagen von Wolfgang Berndt anschaut, dann muss der im Besitz von E-Mails sein, die ich privat verfasst habe oder die privater Natur sind, weil er Worte zitiert, die ich niemals in offiziellen E-Mails, in E-Mails, die ich beruflich an die OMV verfasst habe, verschickt hätte.
Aber wie kommt Wolfgang Berndt denn an private Mails von dir?
Ich habe die OMV und Wolfgang Berndt gefragt, wie er zu diesen E-Mails gekommen ist. Er hat mir geschrieben, dass das im Rahmen einer forensischen Untersuchung innerhalb der OMV passiert ist.
Eine forensische Untersuchung, wo private Mails von dir auftauchen. Das klingt für mich jetzt aber schon ein bisschen shady. Ist sowas einfach erlaubt?
Aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht erlaubt, weil ich mehrere Ansatzpunkte für eine rechtliche, für eine Verletzung meiner Persönlichkeitsrechte habe. Einerseits hatte ich in der Vergangenheit mehrere Auskunftsbegehren nach der Datenschutzgrundverordnung an die OMV gestellt.
Was ist das, ein Auskunftsbegehren?
Jeder Bürger kann von einem Unternehmen Auskunft verlangen, dass sie eine Auflistung, eine Sammlung aller von diesem Unternehmen gespeicherten personenbezogenen Daten herstellen und dem Bürger, der Person übermitteln muss. Das ist ein Recht, das in der Datenschutzgrundverordnung verbrieft ist. Und das kann jeder, diese Auskunft zu ersuchen.
Okay, und dieses Auskunftsbegehren hast du jetzt über die OMV eingeholt. Was ist dabei rausgekommen?
Ich habe das zweimal gemacht. Ich habe das einmal im Jahr 2021 gemacht und einmal im Jahr 2022. Und im Rahmen dieses Auskunftsbegehrens hat mir die OMV eine Vielzahl an E-Mails übermittelt, ein zweiseitiges Schreiben, wo drin steht, an wen sie meine personenbezogenen Daten weitergegeben haben. Und nach einem Abgleich mit dem, was im Urausschussprotokoll steht und was ich in diesem Auskunftsbegehren bekommen habe, es ist niemals benannt worden, dass A, die OMV private E-Mails hat, B, eine forensische Untersuchung durchgeführt hat, über die sie die privaten E-Mails bekommen hat, und C, sie an Wolfgang Berndt übermittelt hat.
Hier hake ich nochmal kurz ein. Fassen wir kurz zusammen, was passiert ist. Wolfgang Berndt gibt etwas unfreiwillig preis, dass er im Besitz von mindestens einer privaten Mail von Ashwin gewesen ist. Gleichzeitig hat die OMV ja schon eine Geschichte darin, gegen Menschen vorzugehen, die das Geschäft der OMV stören. Da war zum Beispiel die Überwachung von KlimaaktivistInnen oder das Filzen von eigenen MitarbeiterInnen auf der Suche nach einem Leak im Konzern. Aber jetzt erwähnt Wolfgang Berndt ja noch diese sogenannte forensische Untersuchung, wodurch er an die Mail von Ashwin gekommen ist. Und Ashwin wäre nicht Ashwin, wenn er nicht an den Abschlussbericht dieser forensischen Untersuchung gekommen wäre. Durchgeführt wurde diese Untersuchung von der Anwaltskanzlei Wolf Theiss. Und in diesem Bericht steht, dass gezielt nach InformantInnen von Ashwin gesucht wurde. Außerdem noch von einer Kollegin vom Magazin Trend, von zwei KollegInnen der Zeitung Standard und von Andrea Hodoschek vom Kurier.
So, Ashwin, Wolfgang Berndt sagt im U-Ausschuss, dass er mindestens im Besitz von einer privaten Mail von dir gewesen ist. Im Wolf-Theiss-Bericht wird deutlich, dass der Kontakt zwischen OMV-MitarbeiterInnen und Journalistinnen gescannt wurde. Da kann man ja jetzt kaum anders, als den Verdacht zu formulieren, dass die OMV dich und auch einige deiner Kolleginnen überwacht hat. Hast du die OMV das mal gefragt und damit mal konfrontiert?
Ich habe sie das vor einigen Jahren gefragt, als so die ersten Gerüchte diesbezüglich entstanden sind. Damals haben sie das abgestritten.
Okay, und was sagen Sie jetzt dazu?
Kein Kommentar. Das war Ihre Stellungnahme.
Es ist schon etwas bitter. Da hat man letztlich so viel in der Hand und die OMV kann einfach mit kein Kommentar reagieren. Naja, aber zum Glück gibt es dann doch auch noch andere Mittel. Denn Aschwin lässt es nicht so einfach stehen und hat derweil eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde eingereicht. Die schaut sich das derzeit an und da können wir noch gespannt bleiben, was da rauskommt. Bevor wir jetzt zum Schluss unserer ersten Staffel kommen, müssen wir noch einen letzten Faden wieder aufgreifen, der noch nicht ganz durch ist. Wir sind jetzt im Mai 2023. Die nächste Hauptversammlung der OMV steht an und Rainer Seele soll wieder entlastet werden. Bei der Hauptversammlung kommt es zu Ausschreitungen. Klimaaktivistinnen stürmen die Versammlung und es kommt zu mehrfachen Unterbrechungen. Die OMV muss sich zudem einer unglaublichen Zahl an Nachfragen ihrer AktionärInnen stellen. Und so dauert die Hauptversammlung bis in den tiefen Abend hinein. Das Ergebnis?
Rainer Seele ist tatsächlich mit den Stimmen der ÖBAG, also der Staatsbeteiligungsholding, und den Abu Dhabis entlastet worden. Das hat gereicht. Das Ergebnis war einerseits vorhersehbar, weil ÖBAG und die Abu Dhabis in einem Syndikatsvertrag zusammenhängen. Andererseits war es ein katastrophales Signal für den Kapitalmarkt, also auch für das Renommee von Österreich und der ÖBAG am Kapitalmarkt.
Weil?
Weil es zwei große Player im Kapitalmarktbusiness gibt, die zwei sogenannten Stimmrechtsberater. Einer davon Glass Lewis und der andere ISS. Und beide haben ihren Investoren empfohlen, gegen die Entlastung von Rainer Seele zu stimmen. Und diese zwei Stimmrechtsberater, das sind nicht kleine Wichtigtuer, ja. Das sind mächtige Institutionen, die große Pensionsfonds, Versicherungen, Investmentfonds, also Big, Big Player, internationale Tausende zu ihren Kunden zählen. Das heißt, die überlegen sehr, sehr genau, was sie ihren Klientinnen und Klienten empfehlen und nehmen ihre Arbeit sehr, sehr ernst. Und deren Empfehlung war, wir können, auch wenn ein nicht einklagbares Verhalten festgestellt wird, der Aufsichtsrat und die Anwälte haben zugegeben, dass er ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Also dass Rainer Seele nicht compliant war. Und das geht international nicht. Und das geht, so ein Verhalten kennt man eigentlich nur aus Ländern, die nichts mit den internationalen Kapitalmärkten zu tun haben. Aber und aus diesem Grund ist das ein sehr, sehr schlechtes Signal gewesen.
Und tatsächlich haben ja bis auf die ÖBAG und die Abu Dhabis fast alle anderen InvestorInnen gegen die Entlastung von Rainer Seele gestimmt. Und ich meine, das ist ja voll wichtig mitzudenken, dass die nichts gegen die OMV haben. Die sind ja jetzt nicht wie in einer Regierung die Opposition oder so, sondern die glauben, dass Rainer Seele nicht richtig gehandelt hat. Vor allem nicht in ihrem Sinne, also im Sinne der AktionärInnen gehandelt hat, wenn er zum Beispiel Robert Eichler ein Sideletter ausstellt. Also nochmal die Frage: Warum stimmen trotzdem Abu Dhabis und ÖBAG dann doch für die Entlastung?
Also da spekuliere ich jetzt. Es ist mittlerweile herausgekommen, einige Medien haben darüber berichtet, dass Rainer Seele nach einer Cooling-Off-Phase sozusagen in den Beraterstab der Abu Dhabi National Oil Company eingetreten ist. Das heißt, er berät die Abu Dhabis. Das bedeutet, dass die Abu Dhabis ein nahe Verhältnis zu Rainer Seele haben und ein ureigenes Interesse, ihren eigenen Berater sauber zu halten. Das einmal ist die Erklärung, warum die Abu Dhabis für Rainer Seele stimmen.
Und was ist mit der ÖBAG?
Eine Erklärung, wiederum eine Spekulation, weil die ÖBAG ist auch sehr zurückhaltend mit Erklärungen zu ihrem Stimmverhalten. Da kommt der Syndikatsvertrag ins Spiel. Da hat die ÖBAG quasi offengelegt, dass sie den Wünschen ihres Syndikatspartners irgendwie näher steht als dem Wohl des Unternehmens und dem Wohl der Gesamtinteressen der Aktionäre. Weil diese Entlastung wäre nicht nötig gewesen.
Und du sag mal, also bei unseren Berufen, ne, da stellen wir uns ja schon ab und an die Sinnfrage. Also so quasi, was bringt das denn alles überhaupt? Wenn du das jetzt so erzählst, ja, dass die Abu Dhabis irgendwie mit Seele verbandelt sind, dann die ÖBAG einfach wegen des Syndikats mit den Abu Dhabis für die Entlastung von Seele stimmt, frustriert dich das nicht irgendwann?
Nein, es frustriert mich überhaupt nicht. Es ist eher ein Antrieb. Und letztlich darf ich bei allem eben auch nicht vergessen, dass ich auch meinen Informantinnen und Informanten verpflichtet bin. Und es ist jetzt platt, aber auch Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden und auch die Missstände in der OMV werden nicht in kurzer Zeit behoben sein können. Nur es rekapitulieren wir mal. Was ist in den letzten 2-3 Jahren passiert? Wir haben einen der mächtigsten CEOs dieses Landes gehabt, der zurücktreten musste. Wir haben einen Konzern, der jahrelang Wladimir Putins Lieblingstrupp gesponsert hat und das nicht mehr tut. Und das alles sind Dinge, die wären nicht so einfach passiert, wenn es nicht kritischen Journalismus wie ein Dossier betreibt, gegeben hätte. Und das ist zwar nicht der große, sind nicht die großen Erfolge, aber es sind diese vielen kleinen Erfolge, die es ausmachen. Und so ein bisschen der Stachel in der OMV, im Körper der OMV zu bleiben, ist ja auch eine nette Sache, weil ich glaube, die OMV wird durch kritische Berichterstattung, durch den Spiegel, den wir ihr bei Dossier immer vorhalten, Schritt für Schritt besser. Sie ist noch lange nicht dort, wo sie sein muss, rein moralisch, rein von der Compliance her. Aber ich hoffe doch, dass sie am richtigen Weg ist. Und das soll ja auch das Ziel von konstruktiver Wirtschaftsberichterstattung sein.
Das ist doch ein gutes Schlusswort für die erste Staffel. Wenn dir das hier gefallen hat, dann folge uns gerne, damit du Bescheid bekommst, wenn wir eine neue Staffel produziert haben. Das war kein Kommentar. Dein Podcast zu Wirtschaftsskandalen in Österreich. Idee, Skript und Schnitt sind von Kalle Fuhr. Die Recherche zur OMV kommt von Ashwin Sankulka und Dossier. Die Musik hat Alexander Warnert komponiert. Um den Ton hat sich Michael Sturm gekümmert. Und moderiert habe ich, Alina Schaller. Bis bald.